Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Der Predigttext findet sich im Brief des Paulus an die Römer im 15. Kapitel. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Jesus Christus entspricht, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott die Ehre geben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum lobet den Herrn alle Heiden und preisen sollen ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und der wird aufstehen zu herrschen über die Völker. Auf den werden die Völker hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Liebe Gemeinde, es gibt Bibeltexte, die bleiben einem beim ersten Hören und Lesen merkwürdig verschlossen. Worum geht es dem Paulus eigentlich? Ich will vielleicht sein Kernanliegen knapp zusammenfassen. Es geht ihm um die gemeinsame Hoffnung von Juden und Christen und darum, wie Juden und Christen miteinander umgehen sollen, nämlich als einander Annehmende. Paulus will vor allem bei den Christen, die vor ihrer Taufe keine Juden waren, Verständnis für die fundamentale Bedeutung der Heiligen Schrift, also der hebräischen Bibel, wecken. Sie sei Juden und Christen zur Lehre geschrieben. Und diese Lehre sei kein trockener Formelkram, sondern eine Lehre, die tröste und Hoffnung mache. Paulus bemüht sich in diesem Text so sehr darum, die fundamentale Rolle der Bibel hervorzuheben, dass unser Predigttext ein merkwürdiges Ungleichgewicht aufweist. Fast ermüdend viele Zitate aus dem Alten Testament finden wir im Schlussteil unseres Predigttextes. Was verbindet eigentlich alle diese Texte, alle diese Zitate? Gibt es dort einen roten Faden? In allen Zitaten, wenn wir uns sie ansehen, ist prominent von den Heiden die Rede. Wer aber sind die Heiden? Wirft man einen Blick in den griechischen Urtext, dann stellt man fest, dass dort überhaupt nicht von Heiden die Rede ist, sondern von den Völkern. Also Paulus spricht gar nicht von Heiden, sondern wir müssten immer, wenn wir jetzt diesen Text lesen, statt Heiden Völker sagen. Allerdings stellt Paulus den Völkern das Volk gegenüber. Also auf der einen Seite steht das erwählte Volk, das Volk Israel, auf der anderen Seite stehen die vielen Völker, die eben keine spezielle und keine ausgezeichnete Beziehung zu und keine Geschichte mit Gott haben. Dass Luther in diesem Text das griechische Wort Völker mit Heiden übersetzt, ist ja deshalb so irreführend, weil wir beim Lesen und Hören des Textes als getaufte Christen uns gewissermaßen automatisch auf die Seite derer stellen, die keine Heiden sind. Also die Heiden wären für uns die anderen. Aber nach der Logik des Paulus ist es ganz anders, nämlich wir als diejenigen, die nicht Angehörige des Volkes Israels sind, sind gewissermaßen die Heiden, die nun aber in die Verheißungen des Volkes Israel mit aufgenommen worden sind. Also die vielen Zitate, die wir aus dem Alten Testament hier vorfinden, sollen zeigen, dass zwischen dem erwählten Volk Israel und uns, die wir aus einem anderen, aus anderen Völkern stammen, dass diese beiden Völker nicht oder diese beiden Größen das nicht beziehungslos nebeneinander existieren, sondern dass sie aufeinander angewiesen sind. Sehen wir uns diese Zitate einmal etwas genauer an. Im Psalm 18 erinnert der Psalm 18 erinnert die Mitglieder des erwählten Volkes daran, dass sie Gott nicht nur sozusagen im Privaten loben sollen, sondern überall. Im 5. Buch Mose werden aber alle anderen Völker aufgefordert, dass sie nicht teilnahmslos zusehen, wie es dem Volk Gottes ergeht, sondern dass sie sich mit diesem freuen sollen. Und ganz ähnlich sieht es der Psalm 117, alle Völker sollen Gott loben, nicht nur das erwählte Volk. Und mit dem Zitat aus Jesaja 11 verweist dann Paulus auf die gemeinsame Zukunft des erwählten Volkes und aller Völker dieser Welt. Am Ende der Zeiten wird der Messias kommen und das Reich Gottes auf Erden errichten. Alle sehnen sich nach dieser Weltgemeinschaft, in der die Völker einander nicht mehr bekämpfen, sondern in der alle in ewigem Frieden, in vollendeter Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Wohlwollen einander verbunden sind. Solch ein Reich ist die gemeinsame Hoffnung von Juden und von Christen. Und dieses Reich, so hoffen beide, Juden und Christen, wird vom Messias, vom endzeitlichen Friedefürst, errichtet werden. Also, Christen glauben mit den Juden, dass der Messias am Ende der Zeiten mit weltverändernder Macht kommen wird, dass er Gericht halten wird und sein ewiges Friedensreich errichten wird. Christen glauben aber darüber hinaus, dass der Messias nicht erst am Ende der Zeiten kommen wird, sondern dass er sich schon einmal gezeigt hat. Er war in der Person Jesu Christi schon einmal unter uns und hat uns versprochen, wiederzukommen. Wollte man also den Unterschied zwischen Juden und Christen nicht besonders stark machen, dann könnte man sagen, die Juden glauben daran, dass der Messias, wenn er wiederkommt, sagen wird, hallo, da bin ich. Und die Christen glauben daran, dass, wenn er wiederkommen wird, er sagen wird, hallo, da bin ich wieder. Aber dass der Messias als solcher kommt und was er dann tut, das ist ein gemeinsam geteilter Glaube. Nicht wenige von uns nehmen ja ganz selbstverständlich an, dass die Bezeichnung Jesus Christus so etwas ist wie der Vor- und der Nachname Jesu. Also so wie jemand Hertha Müller heißt, so heißt Jesus eben Jesus Christus. Also Christus wäre dann einfach ein Name ohne eine besondere Bedeutung. Aber so verhält es sich ja gar nicht. Denn wenn wir Jesus Christus sagen, dann ist das ungefähr so, als ob wir Angela, die Bundeskanzlerin, sagen würden oder Walter, der Bundespräsident. Also Christus ist kein Name, sondern Christus, das griechische Wort für Messias, ist ein Amt. Verglichen mit allen politischen Ämtern dieser Welt ist das Amt des Messias sogar das allerpolitischste, das man sich denken kann. Denn nach unserem Glauben läuft alles auf ihn hinaus. Alle Herrscher dieser Welt müssen eines Tages anerkennen, dass er der Herr ist. In unseren Adventsliedern machen wir das eigentlich ganz deutlich. Er ist der König aller Königreich, ein Herrscher aller Welt zugleich. Ein Friedefürst, der, wie es im Wochenspruch heißt, gewaltig kommt und auf jeden Fall alle unzureichende Politik, wie wir sie heute erleben, hinter sich lassen wird. Diese eminent politische Dimension der Zeit des Advent und des Kommens Jesu nehmen wir in der Regel nicht ganz ernst. Aber selbst dann, wenn Paulus den Begriff Herr benutzt, ist das eigentlich ein enorm herrschaftskritischer Versuch. Denn der Begriff Herr war zur Zeit des Paulus allein dem Herrscher vorbehalten. Und die Provokation des Paulus besteht eigentlich darin, dass er sagt, der leidende Gerechte, der brutal Gekreuzigte, also der, den ihr umgebracht habt, der wird am Ende allen Mächten und Gewalten dieser Welt überlegen sein. Das ist ein gewagter Glaube, aber eben ein Glaube, der seine weltverändernde Kraft schon öfter unter Beweis gestellt hat. Das Römische Reich war am Ende gegenüber dem Wachstum des Christentums nicht gewappnet. Aber wir könnten auch in unsere Gegenwart gehen und sagen, das Ende der Sklaverei, die Zeit der Bürgerbewegungen oder das Ende der Apartheid wäre ohne das Engagement der Menschen, die daran glauben, dass das Evangelium eine befreiende Kraft hat, nicht so schnell gekommen. Also wir warten eben nicht nur aufs Christkind, sondern auf eine friedlichere, eine gerechtere und eine liebevollere Welt. Und dieser Glaube hat eine politische Dimension und man sollte dieses Warten eben nicht durch kitschige Krippenromantik überlagern. Weihnachten wird gerne als Familienfest zelebriert, nicht jedoch als das Fest der Ankunft des endzeitlichen Weltenherrschers. Nun muss man dafür natürlich auch Verständnis aufbringen, denn man stelle sich einmal vor, dass an vielen Familientischen an Weihnachten das Politische eine große Rolle spielte. Niemand wünscht sich, dass am Esstisch erbitterte Streitigkeiten darüber ausbrechen, ob Donald Trump nun wirklich ein Christ ist oder ob er nur so tut, ob das Eintreten für den Familiennachzug Christenpflicht ist oder ob man mit gutem Gewissen Grenzen ziehen darf. Also das Tagespolitische ist vielleicht mit der Hoffnung auf den kommenden Messias so gar nicht gemeint. Ich möchte Ihnen das an einem Beispiel verdeutlichen. Der amerikanische Präsident hat vor ein paar Tagen Jerusalem als Hauptstadt des Staates Israel anerkannt. Müssen wir als Christen, die dem Volk Israel in besonderer Weise verbunden sind, wie es Paulus uns vorgeführt hat, müssen wir diesem Schritt Trumps folgen? Der israelische Präsident hat uns Europäer ja nachdrücklich dazu aufgefordert und die Europäer haben dieses Ansinnen ebenso nachdrücklich abgelehnt. Gibt es also in diesem Konflikt eine christliche Haltung? Christen leben in der Spannung von Verheißung und Erfüllung. Der Messias ist in der Person Jesu Christi schon unter uns, aber sein Kommen als König aller Königreich steht noch aus. Insofern sind Christen immer Menschen, die schon wissen, dass der Erlöser da war und gleichzeitig wissen, dass die endgültige Erlösung noch nicht gekommen ist. Was bedeutet dieses im Zwischensein für unsere Haltung zu politischen Tagesfragen? Der amerikanische Präsident hat für seine Entscheidung Lob und Kritik geerntet. Mich irritierte ein Lob besonders, dass der von mir hochgeschätzte Londoner Rabbi Lord Jonathan Sacks aussprach. Sacks sagte nämlich Folgendes: Über 660 Mal werde Jerusalem in der hebräischen Bibel erwähnt. Jerusalem sei das schlagende Herz des jüdischen Glaubens seit mehr als 3000 Jahren. Nie hätten die Juden aufgehört, für Jerusalem zu beten, und deshalb freue er sich über Trumps Entscheidung. Für mich liegt hier ein theologisch-politischer Kurzschluss vor. Denn biblische Verheißungen werden hier für tagespolitische Entscheidungen instrumentalisiert. Ein mir befreundeter Rabbiner argumentierte da ganz anders. Er sagte nämlich, Jerusalem, ebenso wie das verheißene Land, entwickle seine inspirierende Kraft aus der Verheißung. Wenn aber aus dem verheißenen Land dann ein Land geworden sei, das man besitze, dann sei das Potenzial der Verheißung letztlich verpufft. Also zwischen dem politischen Israel und dem verheißenen, gelobten Land müsse man streng unterscheiden. Das seien kategorial zwei völlig verschiedene Größen. Und wenn regierende Landbesitzer und Landbesetzer einmal behaupten dürfen, dass hier und heute die Verheißungen eines Reiches ewigen Friedens, vollendeter Gerechtigkeit und vollkommenen Wohlwollens verwirklicht seien, dann wäre das Ende an den Glauben eines kommenden Messias. Wer also jetzt schon meint, dass eine Verheißung erfüllt sei, dem bleibt nichts mehr zu hoffen. Und das ist eine recht eigentlich zynische Haltung. Also die politische Kraft des Glaubens an den Messias, an den kommenden Christus, liegt gerade in der Spannung zwischen Verheißung und Erfüllung. Also sie soll nicht aufgehoben werden, diese Spannung, sondern wir müssen sie immer wieder stark machen. Das Reich Gottes ist eben noch nicht gekommen, auch wenn ein bestimmter politischer Schritt gemacht worden ist. Und so werden sich auch Christen jeder Instrumentalisierung biblischer Verheißungen für tagespolitische Zwecke widersetzen müssen. Gott selbst entscheidet, wann es Zeit ist, sein endzeitliches Reich zu errichten. Und es ist nicht unsere Aufgabe, an der Apokalypse zu arbeiten, sei es, indem wir Schreckensszenarien zeichnen, sei es, dass wir meinen, selbst das Reich Gottes auf Erden errichten zu können. Politik und Religion können einerseits nicht getrennt werden, sie müssen aber sehr, sehr sorgfältig unterschieden werden. Der Glaube an den kommenden Messias hat vor allem die Aufgabe, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben, die sich in der Tagespolitik übrigens oft als die Fähigkeit zur Geduld zeigt. Gerade weil wir wissen, dass letztlich Gott die Weltgeschicke bestimmt, können wir in tagespolitischen Fragen geduldig nach Kompromissen suchen und versuchen allmählich, Schritt für Schritt, unter Berücksichtigung möglichst vieler Anliegen und zum Wohle der größtmöglichen Zahl tätig zu werden. Die Bibel ist kein Parteiprogramm. Sie erwartet von Christen in der Politik nicht, dass sie bestimmte Programme umsetzen, aber sie erwartet von uns eine bestimmte Haltung. Und unser Predigttext gibt eigentlich eine ganze Reihe von Hinweisen, wie eine solche Haltung aussehen könnte. Das beginnt schon damit, dass wir uns von der Schrift belehren lassen. Also mit anderen Worten, lesen bildet, ein Traditionsbewusstsein stärkt und gibt Orientierung. Geduldig und getröstet sollen wir nach Eintracht und Einmütigkeit streben. Heute scheint es in der Politik besonders schick zu sein, Profil zu zeigen und sich möglichst von anderen abzugrenzen, weil man glaubt, dann besonders viel Aufmerksamkeit zu erringen. Das ist nicht das, was Paulus uns empfiehlt, sondern Eintracht und Gemeinsamkeiten suchen. Wie Christus uns angenommen hat, so sollen auch wir andere annehmen. Dieses Wissen und diese biblische Weisheit scheint sich zunehmend durchzusetzen, denn das Menschenrecht auf Anerkennung wird eigentlich in allen politischen Kulturen ganz stark gemacht. Und der Begriff, der wie eine Klammer unserem Text zusammenhält, ist der Begriff der Hoffnung. Hoffnung kann man sich nicht selber geben. Hoffnung ist ein Geschenk. Und das Gegenteil von Hoffnung ist Verzweiflung, und Verzweiflung macht zynisch. Hoffnung richtet sich immer auf etwas Bestimmtes. Und die christliche Hoffnung reicht weit über unsere Lebenszeit hinaus. Sie richtet sich auf das Ganze dieser Welt und sie hofft darauf, dass das, was sich auf dieser Erde zuträgt, nicht sinnlos ist. Sie hofft darauf, dass Gott mit dieser Welt etwas vorhat und dass am Ende seine Gerechtigkeit sich durchsetzen werden, dass Gottes Liebe und Barmherzigkeit das letzte Wort haben werden. Hoffnung, Geduld, Trost, Freude, Frieden im Glauben, wovon Paulus spricht, kann man sich nicht selbst geben, sondern sie alle sind Gnadengaben Gottes. Paulus macht das sehr deutlich, indem er zu Beginn und am Ende des Predigttextes darauf hinweist, dass der Gott der Geduld, der Gott des Trostes und der Gott der Hoffnung uns mit allen diesen Haltungen beschenkt. Paulus jedenfalls will von Überheblichkeit nichts wissen, Respekt vor den eigenen Traditionen, aber auch vor den Traditionen anderen fordert er ein. Unterschiede will er dabei nicht unter den Teppich kehren. Wenn er am Ende aber der Gemeinde Frieden und Freude wünscht, dann ist das keine Konfliktvermeidungsstrategie und kein falsches Harmoniebedürfnis, sondern Friede und Freude der Christen sind ein Abglanz der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes. Also inmitten aller Differenzen und Auseinandersetzungen sollen wir uns getragen wissen von der Hoffnung auf den kommenden Gott. Das ist die tröstliche Kernbotschaft der Advents- und der Weihnachtszeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.